So, also, wir sind beim den siebenfachen Geist. Versuche euch ein bisschen da hineinzunehmen, warum er als siebenfacher dargestellt wird. Nicht, weil er in siebenfacher Ausführung existiert, sondern es hat seine siebenfache Wirkung. Eine ganzheitliche Wirkung in Bezug auf den Ratschluss und den Auftrag Gottes mit der Gemeinde. So wichtig, dass wir dieses Prinzip der Zahl 7 und der Ganzheit in Zusammenhang bringen. Die Offenbarung, nochmal, ist ja durchdrungen mit dieser Zahl, gell? Das heißt, allein nur, wenn man das verstanden hat und das wahrnimmt, dann ist man in der Lage, die Inhalte der Offenbarung zusammenzubringen, nur wenn man die Zahl 7 sieht. Das heißt, wenn es etwas siebenfach geschieht, dann begreifen wir, okay, es ist ein ganzheitliches Wirken. Und dann aber, dieses ganzheitliche Wirken bezieht sich immer auf was? Auf das Wirken bezüglich der Gemeinde. Das heißt, wenn es die Rede von sieben Engeln gibt, dann gibt es nicht nur sieben, es gibt mehr wie sieben Engel. Aber sieben Engel tun etwas. Warum? Weil es hat was mit der Gemeinde zu tun. Allein aus dieser Perspektive ist es unmöglich, den Rest der Botschaft der Offenbarung von Kapitel 1 zu trennen. Zu sagen, oder von den ersten drei Kapiteln zu trennen, weil die Gemeinde als ganz siebenfach dargestellt wird und diese Zahl sieben ständig überall dann auftaucht und immer ein siebenfaches Wirken Gottes in verschiedenster Art und Weise dargestellt wird. Und dann, man kann das nicht voneinander lösen, weil das hat was mit diesen sieben Gemeinden zu tun. Das ist, versteht ihr, was ich meine? Ja? Manche gucken so, wenn ich lang genug sie anschaue, dann, ja, schon mal gucken, guck woanders. Und zu Hause, warte es nochmal. Was ist sieben? Wieso sieben? Okay, also, jetzt möchte ich euch kurz zeigen, was dieses ganzheitliche Wirken des Geistes, wie es beschrieben wird. Es ist nicht neu. Johannes. Nein, ich will so sagen, der Geist Gottes hat schon vorher darüber gesprochen, wie er sich darstellt. Und die Propheten haben darüber schon gesprochen. Jesaja, ich habe zwei wichtige AT-Bezüge. Jesaja 11 und Zacharia 4 möchte ich euch diese zwei stellen. Ich denke, ihr kennt sie, die guten, treuen Bibelleser. Kennen sie die guten, nicht so treuen Bibelleser, werden sie jetzt kennenlernen. Jesaja 7, 11 erstmal, okay? Einer meiner Lieblingspropheten. Einfach, weil es keine große Kunst ist, da Jesus zu finden. Nee, ist wirklich. Also es gibt Propheten, da ist weit schwieriger, Jesus zu finden. Und da ist ja voll davon. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Also da muss man nicht weit spekulieren. Das ist so klar und so herrlich. Wirklich ein tolles Buch, ein großartiges und großes Buch. 66 Kapitel. Wir sind gerade bei Kapitel 11. Habt ihr Kapitel 11, Jesaja? Schlagt mal mit mir wieder zurück Offenbarung. Eine Hand bleibt in Jesaja 11. Das heißt ein Lesezeichen oder so irgendwas rein. Und jetzt geht man noch mit dem Kapitel 5. Wir waren da gerade, gell? Könnt ihr euch noch erinnern oder ist schon alles weggegessen? Offenbarung 5. Guck mal, Kapitel 5, Vers 5. Lese ich noch. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel David, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und dann kommt die Szene mit dem Engel, mit dem Lamm, Entschuldigung, und dann kommt mit den sieben Geistern Gottes, die er in den Augen, die ausgesandt über die ganze Erde. Ja? Also hier haben wir den Sieg. Überwinden von einem Wurzel Davids, also aus der Wurzel David hervorkommt, der aus dieser Wurzel aufsprießt, gell? Könnt ihr euch das vorstellen? Warum eine Wurzel, manchmal aus dem Stumpf, der Stammbaum Davids, die Königslinie, durch die Verfehlungen und die Gottlosigkeit der Könige wurde ja abgesägt. Und dann heißt, kommt keiner von dieser. Und dann war einfach nur ein Stumpf. Und irgendeinmal, aber die Wurzeln waren noch da. Und irgendwann mal, zack, spross da. Manchmal freut man sich, manchmal nicht, wenn man mit Absicht weggesägt hat. Dann denkt man, oh, muss ich wieder leben. Und wenn man will, das lebt, dann kommt nichts. Komm doch, komm doch. Und auf einmal sprießt das so ein Spross aus diesem scheinbar toten Baum, aus diesem scheinbar toten Stammbaum. Auf einmal sprießt da was. Und das, von dem ist die Rede, das ist die Wurzel Davids oder der Spross Davids. Das ist unser Herr Jesus Christus. Das ist die Königslinie. Auf den ersten Blick war es vorbei und da gibt es Buck. Siehe, ich mache neu. Es wächst auf, sprost auf. Sieht ihr es nicht? Begreift ihr es nicht? Guck mal, Neues schaffe ich. Das ist, was er später in Kapitel, glaube ich, 43, 45 sagen wird. Aber jetzt Kapitel 11, jetzt zurück Jesaja. Warum sage ich euch das? Weil das sind die Begriffe, die uns vom Kontext her in die gleichen Kategorien, die gleichen Gedankengänge, in den gleichen Zusammenhang bringen. Freunde, wir sind hier im Seminar, das ist keine Predigt, das ist keine Bibelstunde. Das heißt, ich mache eigentlich das Gleiche überall, aber das Anliegen ist folgendes. Mit Spitzfindigkeit, also mit, nee, nicht Spitzfindigkeit, einfach Werkzeuge euch hier an die Hand zu geben, euch mündig zu machen, Begriffe zu zeigen oder Dinge zu zeigen, wie man Bibel studieren soll. Das ist ja mein Anliegen, darum das Seminar hier. Und ich möchte sagen, guckt auf die kleinen Dinge, guckt auf Wörter, schaut, dass ihr diese Zusammenhänge zusammenbringt. Das heißt, ich lese euch vor, ich zeige es euch, Kapitel 11. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Seht ihr das? Das heißt, sind wir thematisch ungefähr in der gleichen Richtung. Da hat es so angefangen, da ist die gleiche Identifikation. Und hier beginnen wir auch. Aber hier steht nicht David, gell? Denkt, hä, Willi, du übertreibst. Ist auch ein Stumpf, aber wieso Isais? Weil das der Vater von David ist. Wenn man das ein paar Mal gelesen hat, dann weiß man es. Da ist man glückselig. Weil dann ist klar, das ist immer noch die Linie. Da geht es weiter. Isai ist in der Linie von diesem, das ist die Wurzel da unten. Okay? Also, es geht um diesen Spross, der da aufsprießt. Aus dieser einen Wurzel und aus diesem Stumpf. Und dann heißt es, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Oh, ist das gut. Und glaub mir, das ist ein Bild, gell? Jesus ist kein Ast. Kein Baum, aber Baum des Lebens. Also, ist ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus. Es ist die Rede, da wird jemand kommen. Aus dieser Linie wird jemand kommen. Darum Matthäus-Evangelium, darum die ganze Spross Davids, Nachkommen Davids, Sohn Davids, darum die ganze Linie, was sagt, das ist er, das ist er, das ist er. Und dann heißt es, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Im Hebräischen sind es 7 Worte, dieser Vers. 7 Worte. Ein siebenfacher Geist. Es ist die Rede von dem Wurzel, es ist die Rede von dem einen Nachkommen, der Frucht bringen wird. Eine ewige Frucht bringen wird, eine Frucht der Gerechtigkeit schaffen wird. Und wie wird das machen? Wie wird das schaffen? Auf ihm wird etwas ruhen, nämlich der Geist des Herrn. Der siebenfache Geist wird auf diesem ruhen. Und deswegen in Offenbarung 5, die gleiche Thematik, und das heißt, und 7 Hörner, das heißt, er hatte die Herrschaft Gottes. Die ganze Herrschaft ist ihm gegeben. Und er hat 7 Augen. Und das ist der siebenfache Geist, der auf ihm ruht. Wann bekam Jesus diesen siebenfachen Geist? Bei der Taufe. Ja, aber das heißt, hat er den Heiligen Geist vorher nicht gehabt. Oh. Das ist ja schlimm. Hat Jesus erst bei der Taufe den Heiligen Geist empfangen?
Nein, wir hatten doch den Jüngern schon vorher aufweichen gegeben.
Nee, vorher nicht. Am Ende hat er ihn.
Nicht Pfingsten, sondern also.
Ja, den Jüngern hat er am Ende gegeben. Nach seiner Auferstehung. Aber wann hatte Jesus, das war nach seiner Auferstehung, hatte den Jüngern den Geist eingehaucht? Johannes 20, 21? Genau. Erstens, ganz genau. Erstens, Jesus ist Gott. Jesus ist Geist. Vor Ewigkeiten. Zweitens, durch wen wurde er gezeugt? Durch den Heiligen Geist. So, er ist Geist gezeugt. Kann nicht sein. Aber bei der Taufe empfängt er den Heiligen Geist, der auf ihn kommt. Was ist der Unterschied? Das eine ist Zeugung, Natur. Das andere ist Vollmacht. Auftrag, Kraft, Salbung. Wie ein König gesalbt wurde, dann hat man die Salbung Öl, floss über ihn. Und dann wurde er mit der Kraft des Herrn erfüllt und Saul war auf einmal und weissagte und was weiß ich nicht alles. Ja? Das heißt, der Geist des Herrn kam über ihn. Was der Saul nicht hatte, den Geist? In ihm. Das hatte wer? David. Das hatte Saul nicht. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Saul war kein Kind Gottes, David war ein Kind Gottes. Dass der Geist auf Menschen kommen kann und sie leiten, führen kann. Übrigens, dazu muss man nicht mal wiedergeboren sein. Das kann auch ein falscher Prophet Bileam. Das ist aber kein, da kann der Herr reden und die Menschen gebrauchen. Da können Steine unwiderlegen, können dann reden und Esel könnten reden. Alles, das ist nicht das. Der Unterschied liegt woanders. Aber der Punkt ist der. Der Geist Gottes kam und befähigte ihn, setzte ihn ein zu einem Dienst für den Herrn. Die Jünger nach Johannes, eben glaube ich 21, ich bin mir nicht sicher, Jesus haucht sie ein und sagt, empfang den Heiligen Geist, richtig. Und das war nicht theoretisch. Und am Pfingsten heißt es, und der Geist Gottes wird auf euch kommen und dann geht hinaus. Warum? Pfingsten ist nicht, dass sie erst gläubig wurden. Pfingsten ist, sie wurden gesalbt für einen Dienst, bevollmächtigt zu einem Dienst, dass sie Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis und Furcht hatten. Dass sie eine ganzheitliche Ausrüstung für ihren Dienst bekamen. Dazu kam der Geist und hat sie gesalbt dazu. Die Puritaner sagten immer, hat der Prediger eine Salbung? Ja, die sprachen von der Salbung. Und was sie damit meinen, ist er voll des Geistes. Redet hier irgendeiner, der einfach ein Mann ist und einfach predigen muss, weil sonst keiner da ist? Oder predigt einer, der eine Salbung hat, der von dem Heiligen Geist eingesetzt worden ist? Und glaubt man, das merkt man. Ja, das merkt man. Und sie merkten das. Und sie prüften das, ob jemand die Salbung hat oder ob jemand die Salbung nicht hat. Hier ist ein Dienst. Und jetzt, worauf ich euch hinweisen möchte,
kommt da ja noch auch das Zeugnis vom Vater gleich anschließend.
Genau, das ist mein lieber Sohn, an ihm wohlgefallen. Und da sind wir wieder verknüpft mit dieser Stelle auf ihm.
Also von dem her, man muss gar keine Trennung durch Bibel machen. Jetzt nur als
Anmerkung. So oder so. Ja. Ich bin bei dir. Keine Trennung in der Bibel. Das lassen wir schön. Ich möchte auf euch etwas kurz hinweisen, und zwar folgendes. Schaut mal. Interessant, sieben, wir verstehen sieben, ja, als Ganzheit mittlerweile. Ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen. Das andere ist, schaut mal, wie die sieben aufgebaut ist. Wie kommt die Zahl sieben zustande? Drei und vier. Drei für? Ganz genau, für die Dreieinigkeit. Vier für? Schöpfung. Da kommen sie sieben, die Schöpfung Gottes, ganze Schöpfung Gottes sieben. Das sind, in dieser Kombination kommen Zahlen zustande. Wie können wir die Zahl sieben noch teilen? Drei, drei und eins. Und wisst ihr warum? Schaut mal, wie der Text das macht. Das ist jetzt kein Kunstgriff, den ich euch zeigen möchte, keine Fantasie, sondern etwas, was der Text macht. Jesaja 11. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Was taucht permanent in dieser Aufzählung auf? Und erstmal mal etwas ganz Banales, ganz Grammatikalisches. Ein Wörtchen und ein Bindewort, ja? Bindeglied. Schaut mal, was es verbindet. Was verbindet es? Weisheit und Verstand. Was verbindet es noch? Rat und Kraft. Was verbindet es noch? Erkenntnis und Furcht. Allein dem nachzugehen, wäre schon spannend, oder? Warum diese Dinge zusammenkommen? Oh ja, die Erkenntnis, die Furcht des Herrn. Anfang der Weisheit und Erkenntnis. Warum die Dinge zusammengebracht, das ist die eine Geschichte. Aber darauf achten. So banal man überliest, achtet darauf. Wo taucht das und nicht auf? Also zählt mal, wie viel und gibt's? Drei. Ah, drei und. Drei ist gut, gell? Wie viele Eigenschaften haben wir? Sieben. Warum nur drei? Sieben kann man nicht gut teilen, gell? Wisst ihr, was hier damit gemacht wird? Hier werden Dinge zueinander gebracht. Und zwar jeweils dreimal werden zwei Dinge zueinander gebracht. Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis, Furcht. Wo steht kein Und? Wisst ihr warum? Richtig, weil das alles Geist des Herrn ist. Der Geist des Herrn, Gottes Geist. Und was ist dieser Gottesgeist? Es ist der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes. Es ist der Geist des Rates und der Kraft. Es ist der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und ich male euch jetzt ein Bild. In der Mitte ist das der Geist des Herrn. Und dann gibt es drei und dazwischen gibt es jeweils drei Abbiegungen. Erinnert euch das an was? Einen siebenarmigen Leuchter. Das ist das Bild des siebenarmigen Leuchters. Was ist der siebenarmige Leuchter? Im Alten Testament haben wir hier darüber viel und nachgedacht. Für mich war das einer der herrlichsten Exkurse. Für mich selbst riesen Erkenntnisse gewonnen. Der siebenarmige Leuchter repräsentiert wen? Keine Kunst, Freunde. Mittlerweile muss er sitzen. Ja, es so banal es ist, bitte sagt's. Es gibt ihm die Ehre. Und wenn es Dinge voll peinlich, dann demütigt euch, dann ist es okay peinlich für den Herrn. Es geht um Jesus Christus. Jesus als das Wort. Wie haben wir heute Morgen angefangen? Das Wort war das Licht, richtig? Das Wort war das Licht der Menschen. Das Wort wurde Fleisch. Und wir haben diese Herrlichkeit, dieses Licht gesehen, voller Gnade und Wahrheit. So, dieses Wort, das repräsentiert das siebenarmige Leuchter. Jesus Christus als das Wort. Und was war und wie ist die aufgebaut? In der Mitte ein Rohr. Alles aus einem Stück getrieben. Und dann gab es drei Verbindungen in diesem Rohr. Und die zweigten jeweils immer ein weiteres Rohr ab. So gab es in der Mitte das Hauptrohr. Und dann drei jeweils auf der rechten und linken Seite mit drei Verbindungen. Das sind diese und. Das in der Mitte ist, das ist der Geist des Herrn. Und dann geht's der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis, der Furcht des Herrn. Das ist der Geist, der durch diese Rohre fließt und was dann oben macht? Licht. Herrlich? Für mich ist es so herrlich. Das ist so herrlich. Wie kreativ muss man sein? Wie kreativ muss man sein, das so zu machen? Und später über tausende von Jahren durch verschiedenste Autoren, Zeiten, all das so uns zu geben und zu sagen, hey, das ist alles eins. Das ist alles eins. Das heißt, was wir hier haben ist, es geht hier um den Geist, der in und durch Christus wirkt und uns in diese Dinge leitet. Und jetzt, Jesus kommt und in der Kraft dieses Geistes wirkt er Frucht. Und was ist das Herrliche? Er geht zum Vater, bekommt diesen Geist, den der Vater ihm gegeben hat. Er nimmt diesen Geist. Und wem gibt es dann? Uns. Uns. Ist es nicht Wahnsinn? Brauchst du Weisheit? Brauchst du Verstand? Hättest du gern einen Rat? Brauchst du Kraft? Erkenntnis? Furcht des Herrn. Zu wem musst du gehen? Zum Herrn. Der den Geist gibt, nicht nach Maß. Was bedeutet das? Hey, du hast schon gestern gehabt. Einmal pro Woche reich beten. Wir müssen anderen Kindern was geben erstmal. Genug. Komm damit erstmal klar. Nicht zu viel. Er gibt gerne. Und wenn wir ihn drum bitten, wird uns Steine geben. Skorpione, wenn wir ihn um seinen Heiligen Geist bitten. Oh, der wird doch geben. In Fülle. Und hier geht es nicht um den Empfang des Heiligen Geistes, um wiedergeboren werden. Hier geht es um diese Dinge. Diese Dinge. Davon sprach Jesus. Bittet, bittet, bittet. Der ganze Kontext ist warten, bis er kommt. Und braucht man das, damit man durchhält, bis er kommt. So, darum geht's. Und dann heißt und er wird sein Wohlgefallen haben an der Frucht des Herrn, Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurecht, weisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Edlen des Landes zurechtweisen in der Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes. Was ist das? Das ist sein Wort, das ist das Schwert. Das ist das Wort Gottes. Und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Das ist ein Wort. Seht ihr, wie diese Dinge zusammenkommen? Der Geist, der siebenfache Geist, als Christus, das Wort, wie das hier alles eins ist. Das ist das Gleiche, das ist ein Bild also, in verschiedenster Perspektive. Das heißt, wenn der Heilige Geist uns grüßt und das als der siebenfache Geist grüßt, wisst ihr, was wir durch in diesen Gruß haben, in der Gnade und Wahrheit, in Gnade und Frieden? Diese Dinge. Denn er steht für diese Dinge. Achso, die habe ich auch aufgeschrieben. Deswegen, das ist der Geist des Herrn. Und der uns grüßt, hat das für uns bereit. Das brauchst, Freunde, um dann durch diese Zeit durchzugehen. Das brauchst. Also, herrlich, herrlich. Eine Stelle noch, Zacharia. Zacharia 10. Da sind wir fast am Ende der Propheten. In welcher Zeit ordnen wir den Propheten ein, liebe Seminaristen? Wo sind wir da? Vor oder nach dem Exil? Nach dem Exil, sehr gut. Was ist heilsgeschichtlich dafür ein wichtiges Ereignis? Tempelbau, genau. Wer ist der wahre Tempel? Christus in der Gemeinde. Für wen steht Zerubabel? Wer weiß es noch? Königslinie. Und Jeschua, der Priester? Priesterlinie. Vereint in Christus der königliche Priester. Und der baut den wahren Tempel. Und welche Funktion hatte Zacharia mit welchem anderen Prophet? Jawohl. Diese beiden haben diesen Bau begleitet und über diese Zeit geweissagt und die ermutigt, diesen Bau voranzutreiben. Nicht mutlos zu werden. Und in diese Zeit hinein spricht er Zacharia. Und er sagt, wie er sein Haus bauen wird. Wie der wahre Zerubabel das machen wird. Und es ist klar nicht, dass es der Hansel Zerubabel da war, sondern er war aus welcher Linie, Zerubabel? Aus dem Stamm Juda, aus dem Spross? Beziehungsweise aus dem Stumpf? Ja, Isais, David, da kommt Zerubabel her. Das ist die Linie, die Königslinie Davids ist Zerubabel. Und da kommt unser Herr. So, nur so ganz kurz, dass wir zeitlich da wieder drin sind. Kapitel 4, Zacharia. Ja, das ist, ich könnte, darf ich euch Kapitel 3 ab Vers 8 lesen? Ich will euch einfach diese Zusammenhänge, die kleinen Wörtchen, die so wichtig sind, euch aufzeigen. Höre doch, Joshua, du der Hohepriester und deine Gefährten, die vor dir sitzen, den Männern des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will mein Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Merkt ihr? Wiederum. Der Knecht kommt, Spross genannt. Also die Thematik ist wieder die gleiche. Denn siehe, der Stein, den ich vor Joshua gelegt habe, auf einen Stein sieben Augen. Kommt euch das bekannt vor? Es gibt Joshua, Hohepriester. Weißt du was? Dein Dienst im Tempel, das ist deine Aufgabe gewesen. Das ist der Kontext. Und dann sage ich, ich lege einen Stein. Wir wissen, wer dieser Eckstein ist. Genau. Für einen ist das der Eckstein, für einen Stein des Anstoßes. Und dann heißt es, auf diesem Stein gibt es sieben Augen. Hä? Schöner Stein. Ich stelle mir gruselig vor, so einen Stein und sieben Augen drauf gemalt. So ding, 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 ding. So ein Ungeheuer. Nee? Das heißt, dieser Stein, es ist kein Buchstabestein, er hat sieben Augen. Wir wissen jetzt von der Offenbarung, der hat auch sieben Augen, was diese sieben Augen sind, was das bedeutet. Und jetzt wird das erklärt, Kapitel 4, Vers 1. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie ein Mann. Voll gut. Der aus seinem Schlaf erweckt wird. Also Zacharia war so platt. Das hat ihm gereicht, das hat ihn erschöpft. Und der Engel muss sagen, hey Freund, wach auf, es geht weiter. Pause ist rum, Unterricht geht weiter. Steh auf. Und er sprach zu mir, was siehst du? Und was fällt uns auf? Zacharia sieht ebenfalls. Er muss sehen, er kriegt ein Bild. Also schau dir das Bild an. Okay, wieder Bildbetrachtung. Und ich sagte, ich sehe, voll gut, das ist schon mal nicht schlecht, er sieht. Und sieh, ein Leuchter ganz aus Gold. Oh, ein Leuchter ganz aus Gold. Oben auf ihm seine 7 Lampen. Was sieht er? Den 7-armigen Leuchter. Auf ihm je 7 Gießhöhlen für die Lampen, die oben auf ihm sind. Und 2 Ölbäume neben ihm, einer zur rechten und ein des Ölgefäßes und einer auf seiner linken. Ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese, mein Herr? Merkt ihr? Zacharia sieht das und sagt nicht, oh, alles klar, danke fürs Bild. Sondern er sagt, was ist das? Verstehe ich nicht. Ich antwortete und sagte zu ihm, genau. Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, hast du nicht erkannt, was diese sind? Das ist echt fies, hey. Das, was ich vorhin meinte, ist echt fies. Verstehst du nicht? Nein. Ja, komm. Ist doch klar. Ist doch logisch. Warum ist das für den Engel klar? Er wurde geschickt. Und wer hat ihn geschickt? Der Herr. Der hat ihm gesagt, was er sagen soll. Er hat ihm gesagt, wie er das Bild deuten soll. Für ihn ist es klar, weil er hat es bekommen. Kennt ihr die Momente, wo man Bibel liest und denkt, hä? Ist doch eigentlich so klar, aber ich verstehe es nicht. Dann kriegt man eine Erklärung und denkt, ah, jetzt ist logisch. Und dann geht man zu jemandem und erklärt das Bild und sagt und dann denkt, hä? Und dann denkt, oh, wieso kannst du es nicht sehen? Oh, wie blind! Und wir sind sauer auf die Menschen, weil die das ja nicht erkennen. Ist doch so offensichtlich. Ist doch so klar. Dann werden wir unbarmherzig und hart verurteilen und vergessen, dass wir auch einstmal blind waren. Dass man uns gesagt hat, so, und dachten, hä? Ich verstehe gar nicht. Wenn das Geheimnis offenbart wird, dann wird es zu unserem und dann ist es so klar, da gibt es keine Zweifel. Gell? Dann denke ich bei mir, wie konnte ich es vorher nicht sehen? Wieso konnte ich es vorher nicht verstehen? Also nur aus einem Grund. Vorher wurde es mir nicht gegeben, jetzt ist es mir gegeben. Vorher war ich blind, jetzt sehe ich. Der Herr muss Licht geben. Der Schöpfer, das Wort, das Licht muss leuchten. Ja, Licht muss leuchten. Vers 6. Da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Merkt ihr beides? Joshua hat angesprochen, jetzt wird Zerubabel angesprochen, der König, die Priester. Und dann heißt es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscherin. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel wird es zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Wahnsinn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Die Hände Zerubabels haben die Grundmauern des Hauses gelegt und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag kleine Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubabels sehen. Diese 7 sind die Augen des Herrn. Sie schweifen auf der ganzen Erde umher. So, das ist die gleiche Thematik, die in der Offenbarung auftaucht. Das ist die gleiche, übrigens dann später Kapitel 10 nochmal auftaucht, die 2 Zeugen, 2 Ölbäume. Altes, Neues Testament, das ist das Wort, durch den Heiligen Geist inspiriert, das leuchtet. Das ist nicht Mose und Elia oder wer auch immer, der irgendwo mal bald wieder aufstehen wird und rumlaufen wird, Zeichen und Wunder tun. Das ist das Wort Gottes. Hier steht, das ist das Wort Gottes. Wie? Durch den Heiligen Geist. Das ist der Geist des Herrn. So redet der Herr, so wirkt er der Herr. Durch seinen Geist, durch diese beiden Ölbäume. durch dieses Wort. Und Inhalt von diesem Wort ist Jesus, Jesus Christus, das Evangelium von ihm. Nur ein, zwei Bezüge, wichtige Stellen, um damit wir diese Stelle in Offenbarung, jetzt ganz ehrlich, wenn wir etwas schneller im Alten Testament gewesen wären, hätten wir die Gnade dazu gehabt, wären wir durch, hätten wir schon Jesaja gemacht, hätten wir schon Zacharia gemacht, hätten wir diese Stellen bearbeitet, hätten wir in dieser Reihenfolge, dann wären wir bei Offenbarung angekommen. Wäre vollkommen klar, oder? Wenn da die Rede davon gewesen wäre, von siebenfachen Geist, zack, dich gefragt, die Zacharia gesagt, Jesaja gesagt, siebenfacher Geist, alles wäre klar. Selbstverständlich, weil wir den Weg der Schrift gemacht hätten. Weil die Bibel legt sich selbst aus. Und für mich als Bestätigung, ich, in dem ganzen Kontext, das heißt, ich lese etwas nachher und ich merke, oh, schau mal, das ist der Zusammenhang. Hier geht es auch um den Spross Davids, hier geht es auch um diese Wurzel, hier geht es auch darum. Und das, auf einmal merke ich, das ist der gleiche Gedankengang, das ist die Thematik hat sich nicht geändert. Die ist die gleiche hier wie da. Okay, könnt ihr mir folgen? Okay, wunderbar. Dann wird es Zeit, dass wir weitergehen. Also ich schließe das so ab. Warum der siebenfache Geist? Weil es ein ganzheitliches Wirken ist. Und zwar sein ganzheitliches Wirken für die ganze Gemeinde. Darum der siebenfache Geist. Ich hätte es auch natürlich auch so sagen können, dann wäre es fertig. Dann wären wir schneller. Lasst uns weitergehen. Also, wir haben uns den Vater, den Gruß des Vaters angeschaut. Wir haben uns den Gruß des Heiligen Geistes angeschaut. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, wo das Ganze hinführt, zu dem Gruß Gott. Der Sohn, Jesus Christus, grüßt auch die Gemeinde. Offenbarung, Kapitel 1, wieder aufschlagen. Ich lese wieder ab Vers 4, Johannes in 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch in Friede von dem, der da ist, der war, der kommt, der Vater also, und von den 7 Geistern, die vor dem Thron Gottes sind, dem Heiligen Geist, und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was fällt als erstes auf? Länger geschrieben. Viel länger geschrieben. Das heißt, einfach von der Menge her, wie viel kurz über den Vater, über den Heiligen Geist, schaut mal, was er über den Sohn sagt. So, was für ein Anliegen hat er? Wen will er offenbaren? Wen er groß machen? Wo beginnt er an zu beten? Schaut mal, nachdem er gesagt hat, oh, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Fürst der Könige der Erde, der uns geliebt hat, Erlöser durch sein Blut und Priester, alles, was er geht, kompakt alles durch, Hammer, und dann dann muss er die Gitarre wieder nehmen und lobe den Herrn meine Seele singen und dann wieder hinstellen und sagen, okay, jetzt machen wir weiter. Das heißt, er in der Betrachtung der Herrlichkeit führt das ihn in die Anbetung. Es führt ihn in die Anbetung. Aber er nimmt sich viel mehr Zeit jetzt, Jesus zu beschreiben. Und darum, glaube ich, kommt es jetzt in der Reihenfolge. Da kommt Christus, weil um ihn geht's und jetzt geht's los. Okay? Ich habe versucht, diese Fülle an Informationen ein bisschen zu gliedern. Das ist mein Versuch, das ist jetzt nicht inspiriert in diese Weise, das ist einfach, um diese Perlen zu entdecken, was steht hier. Also, uns wird der Gruß von wem? Uns wird Christus vorgestellt, der Grüßende, und zwar, uns erstmal wird gesagt, wer er ist. Dann wird uns gesagt, was er getan hat, und dann wird uns gesagt, was er tun wird. So nehme ich den Inhalt von dem Gruß wahr, okay? Ihr könnt lesen und jetzt mit mir durchgehen und prüfen, ob er sich so verhielte. Okay, was fällt auf? Der da ist, der da war und der da kommt. Merkt ihr das? Und wer ist das? Was haben wir vorher am Anfang gehabt? Der? Gott, der Vater. Allein nur durch die Art und Weise, wie Christus vorgestellt wird, er als Gott identifiziert. Schaut mal, nicht... Es wird der dreieinige Gott uns gezeigt. Vater, Sohn, Vater, Heiliger Geist, Sohn, der Dreinige. Dann geht es zu Christus und er wird mit drei Charakteristika oder mit drei Dingen wieder identifiziert. Wieder mit drei. Seht ihr das? Der da ist, der da war und der da kommt. Also, was er ist, was er getan hat, was er tun wird. Wieder mit drei. Und so geht es permanent weiter. Warum? Mit der Zahl drei wird deutlich gemacht, er ist Gott. Und darum heißt der Lob, ihm sei Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Weil er Gott ist. Und man kann nur einen anbeten, das ist den Herrn. Übrigens, habe ich schon mal gesagt, das beste Buch, um mit Zeugen Jehovas zu diskutieren, wenn ihr die Zeit dafür habt. Ich nehme sie mir nicht, weil sie klauen mir nur die Zeit. Ja, das ist Zeiträuber. Nur wenn sie ernsthaft sind. Das heißt, ich rede nur mit Zeugen Jehovas, nur wenn sie alleine kommen. Wenn einer kommt, nehme ich mir die Zeit. Wenn zwei kommen, dann ist das Pflichtprogramm. Dann nehme ich mir sie nicht. Die Erfahrung habe ich schon über Jahre gemacht. Aber wenn, dann schlage ich die Offenbarung auf und sage, wie darf man Gott anbeten? Ja. Darf man Engel anbeten? Nein. Menschen? Nein. Und dann sage ich, guck dir Schrift an, die Offenbarung, wie oft wird der Sohn angebetet? Wie geht das? Man darf ihn eigentlich nicht anbeten. Wenn er ein höherer Engel wäre, zum Beispiel, wie bei den Zeugen, geht gar nicht. Das heißt aber, wenn er angebetet wird, ihm sei Ehre, Herrlichkeit von Ewigkeit, das ist das Anbetung Gottes. Wie geht das? Das heißt, er ist Gott. Die Schrift sagt es. Hoffentlich steht es in ihrer Zeugenübersetzung, das auch, aber das steht sogar. Also, lesen. Was steht da? Also, hier wird Christus allein nur wiederum durch die Beschreibung von ihm und wird vor Augen geführt, wer er ist. Und ich will euch nun ganz kurz vor Augen führen, euch daran erinnern, da ihr alle liebe Kinder Gottes seid, was es ist, wer er ist. Wiederum, er beginnt in der Gegenwart, was er ist. Jetzt, wir leben in der Gegenwart. Und von der Gegenwart, in der Gegenwart bekommen wir Kraft und Hoffnung und Stärke, wie? Indem wir in die Vergangenheit schauen. Warum? Ganz genau. Und weil er es getan hat, sind wir getrost und mutig und haben Hoffnung, wenn er es versprochen hat und getan hat. Dann können wir wohin schauen? In die Zukunft. Dann wird es auch tun. Das ist die geistliche Schau, das ist unsere christliche, wie nennt man das, Zeitabfolge. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Alle drei müssen da sein. Wir leben nicht einfach nur in der Vergangenheit, wir leben halt jetzt. Aber aus der Vergangenheit schöpfen wir Hoffnung für die Zukunft. Weil wir wussten, wir können nachlesen, guck mal, wie oft hat er versprochen, treu zu sein? Hat er es getan? Ja. Wird das für meine Zukunft tun? Ja. Gut. Das gibt mir Kraft in meinen Depressionen, in meinen Erschöpfungszuständen, in meinen Kämpfen, in meinen Niederlagen. Ich gucke in die Vergangenheit und denke, Willi, guck mal, wie viele Meilensteine hat er gesetzt? Bis dahin hat der Herr dich gebracht. Gut, da wird es doch weiterhin auch tun. Also, gucken wir uns das kurz an. Ich blättere bei mir geschwind um. Lass euch ganz kurz zeigen, ganz kurz, wer er ist. Wer ist er? Guckt mal mit mir und zählt mal auf. Entdeckt mal. Wer ist er? Treue Zeuge, erstgeboren aus den Toten und wie viel sind es? Wieder drei. Drei, 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 gliedert sich immer weiter runter, immer weiter runter, immer in dieser Art und Weise, eine Dreiergliederung. Er ist der treue Zeuge, er ist der erstgeborene aus den Toten, der Fürst der Könige der Erde. Also das ist die Dreiteilung, so wichtig. So wichtig, was er ist. Was ist dieser treue Zeuge? Was macht ein Zeuge? Ja, sagt die Wahrheit. Er legt Zeugnis ab. Und wo legt er Zeugnis ab? Wo bezeugt er? Wen bezeugt er? Wenn, jetzt schon mal. Er ist der treue Zeuge. Das heißt, er war der treue Zeuge dann. Ist das, was er als Zeugnis auf der Welt für uns getan hat. Das Zeugnis abgelegt. Die Wahrheit habe ich dir offenbart. Richtig? Wenn das heißt, aber er ist der treue Zeuge. Von wem legt er jetzt Zeugnis ab? vom Vater, von dem Thron Gottes. Vom Vater legt er Zeugnis ab. Von was? Von welchem Zeugnis? Welches Zeugnis legt er ab? Deiner und meiner Gerechtigkeit in seinem Tun. Das ist sein hohepriesterlicher Dienst. Legt Zeugnis ab. Es ist vollbracht. Die Schuld ist vergeben. Das Blut ist geflossen. Darum, er ist erstgeboren aus den Toten. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Die Garantie, dass Gott kein Zorn auf dich ausgießt, wie er es über all die Gottlosen versprochen hat und es auch tun wird, ist der einzige Grund, wenn Jesus Christus dich als treuer Zeuge für dich vor Gott verwendet. Das ist deine... Geht nur ein, zwei Stellen. Jesaja 3, Vers 14. Vers 14, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, die sagte Amen. Das ist der stärkste Bejahung. Jesaja, habe ich gesagt, gell? Ja. Wow. Ich war so begeistert von Jesaja. Ja. Offenbarung natürlich. Ich entschuldige mich. Oh, sehr. Habe ich voll auf die falsche Pferde geführt. Wäre cool natürlich, wenn es jetzt dort auch kommen würde. Ich das lesen würde und dann denke, hä, steht doch auch. Offenbarung, Entschuldigung. Offenbarung 3, Vers 14. Steht eigentlich da auch da. Können mich da kontrollieren. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibt, die sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Und dann, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist und so weiter. Das ist, Jesus Christus stellt sich selbst wieder vor, ich bin der treue Zeuge. Und übrigens der, der die Schöpfung gemacht hat. Der Anfang der ganzen Schöpfung. Jetzt kommt ihn Jesaja. Jesaja 55. Jetzt gucken wir uns diesen Zeugendienst an, was er bedeutet. Das ist so gut, dass wir die Propheten haben, die uns all das erklären. Wir müssen das selbst nicht erfinden, nicht selbst erraten. Wir gehen in die Propheten und wir lesen, was über diesen Christus gesagt wird. Und dann können wir so herrliche Dinge. Der treue Zeuge. Jesaja 55. Habt ihr es? Auf, ihr Durstigen. Alle kommen zum Wasser. Kommt euch das bekannt vor? Kommt her zu mir alle. Ja, oder wen da dürstet, komme und trinke das Wasser des Lebens umsonst. Wo steht's? Ah, das steht in der Offenbarung. Am Ende der Offenbarung. So endet das. Kommt jetzt. Und jetzt schaut mal. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt, kauft und esst. Hä? Da stimmt etwas nicht. Also kommt, ihr habt Durst, oh ja. Und ich habe kein Geld. Ja, egal, kommt. Ja, kann ich kaufen. Egal, kommt. Ja, wie? Wie kann ich meinen Durst stellen? Ich kann es mir noch nicht kaufen. Ja, kommt. Kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Wie herrlich ist das? Ihr könnt es kaufen, ihr müsst nichts bezahlen. Ja, warum denn nicht? Wie kann man was kaufen, ohne zu bezahlen? Dann ist ja nicht mehr kaufen. Wie kann man das machen? Wenn ein anderer, wenn es bezahlt ist. Also ich zahle. Ich bezahle. Ich habe bezahlt, du kommst und bedienst dich. Das ist doch der Hammer. Das ist der Hammer. Du kannst trinken, deinen Durst löschen umsonst. Du kannst deinen Hunger stillen umsonst. Ja? Kauft und esst. Interessant, gell? Beides. Wer von mir isst und von mir trinkt. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf, hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele lebe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört eure, und eure Seele wird leben. Und ich will meinen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnadenanweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen wegen des Herrn, deines Gottes, und wegen des Heiligen Israels. Denn er hat dich herrlich gemacht. So, wieder. Kommt, wer? Trinkt und esst umsonst. Kommt alle, ihr habt nichts, ihr braucht nichts. Und dann heißt es, neigt euer Ohr und kommt zu mir. Kommt her zu mir, alle mühseligen Beladenen. Kommt her zu mir, ihr Hungrigen. Hört euer und eure Seele wird leben. Ewiges Leben. Warum? Der Grund ist der neue, ewige Bund, den er geschlossen hat. Mit wem hat er diesen Bund geschlossen? Oder was ist dieser Bund? Das ist der Bund Davids. Was ist dieser Bund Davids? Einer meiner Nachkommen wird auf deinem Thron sitzen. Er wird mir ein Haus bauen. Ein Haus der Gerechtigkeit. Ein Haus des Friedens. Herrlich, herrlich. Und dann heißt sie, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt. Das ist das, und dann, und Jesus sagt, und ihr seid meine Zeugen. Dann sendet er sie aus, von ihm zu zeugen. Er ist das Zeugnis für alle Völkerschaften, wie herrlich. Und der Fürst und Gebieter von Völkerschaften. Das ist wichtig für uns, er ist der treue Zeuge, der erstgeborene Ton, der Fürst, der Könige der Erde, steckt hier schon in Jesaja. Ich lese nur noch ein paar Sachen weiter. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, den er ist, reich an Vergebung. Das ist das. Das ist von dem, was man essen und trinken soll, was man umsonst bekommt. Was? Vergebung. In Christus Jesus. Und dann sagt, jetzt, während er sich finden lässt, kommt, solange er ruft, solange dieses Zeugnis ausgeht, solange dieses Zeugnis da ist, kommt. Nur nebenbei, ganz kurz in der Offenbarung, ist ungefähr so viel die Zeit, wo es heißt, kommt. Kommt, esst und trinkt. Und dann gibt es so eine Zeit, dann war es das. Dann gibt es nicht mehr, da gibt es nicht mehr suchen. Das heißt, wenn die letzte Posaune geblasen ist, dann war es vorbei und dann kommen die Zornesschalen. Und dann ist nur noch Gericht. Und du hast keine Ahnung, wann die letzte Posaune geblasen wird. Könnte immer wieder, muss ich sagen, könnte jetzt sein. Wäre cool. Letzte Stunde, Unterrichtsstunde, da könnt ihr alle hin und gucken, ob es wahr ist. Ja. Ja, dann heißt, ich lese noch kurz zu Ende, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie den Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Das ist das Zeugnis. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Ihr kennt diese herrlichen Passage. Aber das ist Zusammenhang. Es ist das Wort vom Zeugnis von Jesus Christus. Von dem treuen Zeugen, von dem Bund der Gnade, den ihn in David geschlossen hat. Das ist die Zeit der Umkehr und der Buße. Und das Wort wird das bewirken, wozu es gesandt hat. Darum bin ich ganz entspannt. Es kann sein, dass heute Menschen da sind, für dieses alles, wo wir sagen, ist doch alles klar. Und es kann sein, für dieses überhaupt nicht klar. Und es kann sein, ich will es anders so machen. Ich kenne das. Vor kurzem war ich im Predigtdienst, war ich unterwegs in einer anderen Gemeinde. Da habe ich gepredigt und da kam eine liebe Frau und sagte, danke für die gute Predigt, aber es war so viel. Das war so viel drin. Und da saß ein Gast, einer von der Straße. Und sie machte sich Sorgen um ihn. Das wird er nicht verstanden haben, das wird für ihn zu viel. Wo war das Evangelium und all das, die, diese Dinge. Ich habe gesagt, na gut, wenn das kein Evangelium war, dann weiß ich auch nicht. Ich habe eine Markus-Predigt gehalten über den Herrn Jesus Christus. Aber egal. Aber dann sage ich immer wieder, ich könnte ganz anders predigen. Ich könnte seicht predigen, kurz predigen, 15 Minuten predigen, anschaulich gepredigt, keine Ahnung. Das wird nicht mehr bewirken und nicht weniger bewirken, als das, wozu Gott sein Wort senden wird. Und es wird das bei den Menschen erreichen, wozu Gott dieses Wort senden wird, dieses Zeugnis. Und wird bei den Menschen das erreichen, bei denen es erreichen soll. Und was Gott damit sagt, was mir gefällt, wird es machen. Darf ich euch sagen, dem einen wird es zu Gnade, dem anderen zum Gericht. Der eine wird es hassen, der andere wird es lieben. Und es wird nicht davon abhängig, ob ich kurz oder lang gepredigt habe. Es wird nicht davon abhängig, ob ich viele oder wenige Bibelstellen verwendet habe. Es wird nicht davon abhängig, ob ich eine super Illustration dargebracht habe oder nicht. Das Wort hat in sich die Wirkung. Warum? Weil es Gottes Wort ist. Was ist mein Job? Gottes Wort zu sagen. Und nicht mein Wort. Zeugen zu geben. Übrigens kommt später, und ihr seid meine Zeugen, auch bei Jesaja. Alles hier drin. Das ganze Neue Testament, alles hier drin. Er ist Johannes 18 noch vielleicht, und dann ist gut. Zu diesem Punkt, dann müssen wir schon die nächste Pause machen. Johannes 18. Manchmal bin ich selbst gespannt, welche Bibelstelle ich aufgeschrieben habe. Weil ich bereite mich vor und schreibe mir das auf, und dauert so lange, bis ich das machen darf, teilweise Monate. Und dann bin ich gespannt, was habe ich damals aufgeschrieben, was ich euch gerne vorlesen wollte. Johannes 18, 37. Auf jeden Fall schön bei mir angemalt, das heißt, es ist was Gutes. Ich lese ab Vers 33. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du dies von dir selbst aus, oder haben die anderen von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich etwa ein Jude? Schade. Deine Nationen und die Hohepriester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jeder, der aus der Wahrheit ist, was heißt das? Jeder, der aus Gott ist. Jeder, der aus Gott geboren ist, jeder, der Gott gehört, wird mein Zeugnis annehmen. Denn meine Schafen hören meine Stimme und sie folgen mir. Pilatus steht da. Also bist du doch der König. Ja, ich bin. Und? Was sagt er? Oh, behandelt ihn wie ein König, ehrt ihn wie ein König. Was macht er mit ihm? Er lässt ihn kreuzigen. Wie geht das? Ja. Dann muss erst mal eine Runde über die Wahrheit diskutieren und darüber nachdenken, was die Wahrheit ist. Wohl die philosophische Wahrheit. Dass sie vor ihm als Person steht. Keine Erkenntnis. Keine Erkenntnis. Jesus ist der treue Zeuge. Das heißt, alles, was der Vater ihm gesagt hat, alles, was der Vater ihm übergeben hat, alles, was der Vater gesagt hat, hat er bezeugt. Er hat nicht einfach nur ein Zeugnis abgelegt, er hat es treu gemacht. Treu in allem. Treu in allem. Dein und mein Sieg liegt darin, in diesem treuen Zeugendienst Jesu, das auf diese Welt gekommen ist. Und das Pause.